Willkommen bei der Schweizer Stunde, der Sendung hier im Konterfunk rund um aktuelle Themen und mit Gästen aus der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Er nennt sich selbst einen Altlinken, nun schert er aber, nicht zum ersten Mal, aus der Linie seiner Partei, der SP, aus. Der Politologe und emeritierte Professor Wolf Linder, Sozialdemokrat seit Jahrzehnten, spricht sich für die Neutralitätsinitiative aus. Wie er diese Position begründet und was er an der Haltung seiner Partei kritisiert, mehr dazu im ersten Gespräch. Nach langem juristischem Tauziehen musste das Bundesamt für Gesundheit die Beschaffungsverträge von zwei Covid-Impfstoffen offenlegen. Und was dort drin steht, das lässt einige ziemlich fassungslos zurück. In Kürze zusammengefasst, die Hersteller mussten weder Wirksamkeit noch Sicherheit der Wirkstoffe garantieren und alle Risiken lagen beim Käufer, also beim Staat. Der Rechtsanwalt Philipp Kruse hat die Papiere analysiert, seine Befunde gibt es später in der Sendung. Soweit die Themen der Schweizer Stunde von heute hier im Konterfunk. In einer Zeit, in der Kriege und Konflikte die Nachrichten dominieren, stellen sich viele Menschen die Frage, ist die schweizerische Neutralität noch zeitgemäß oder gar unmoralisch? Mein heutiger Gast hat darauf eine klare Antwort. Bei mir ist der Politologe Wolf Linder. Er war von 1987 bis 2009 Professor an der Universität Bern und leitete dort das Institut für Politikwissenschaft. Er bezeichnet sich selbst als Altlinken, lehnt eine Flexibilisierung der Neutralität jedoch ab und befürwortet stattdessen ihre Verankerung in der Verfassung. Als enttäuschter Sozialdemokrat ist er zudem Mitinitiator eines Aufrufs an Linke und Grüne, die Neutralitätsinitiative zu unterstützen. Ich spreche heute mit ihm über seinen ethischen Kompass, über die Neutralitätsinitiative an sich und über den Zustand seiner Partei, der SP. Guten Tag, Professor Linder.
Grüezi, freut mich, bei Ihnen Gast zu sein.
Herr Linder, Sie bezeichnen sich selbst als Altlinken. Vielleicht muss man das zuerst ein bisschen ausdeutschen. Was bedeutet dieser Begriff für Sie heute in einer Zeit, in der sich die politische Linke stark gewandelt hat?
Ja, also meine Vergangenheit als Sozialist war bewegt. Ich war bei den Jusos, ich war aktiv in Gremien tätig, also im Kantonsparlament etc. Und damals war die Sozialdemokratie das, was man die klassische Sozialdemokratie nennt, also Einsatz für die Benachteiligten, auch Friedensfragen, die Gleichstellung von Mann und Frau. Und diese Postulate gibt es zwar heute noch, aber sie werden überlagert durch ganz andere Dinge. Die Linke hat verloren, was ihr Kompass ist. Also sie hat beispielsweise keine Kritik an der Globalisierung und an der Neoliberalisierung Europas und der Schweiz geführt und hat vergessen, dass davon weniger als die Hälfte der Leute profitieren. Sie hat sich von der klassischen Frauenfrage, also Gleichstellung und Anerkennung der Frau in allen gesellschaftlichen Lagen, weit entfernt, indem sie so Nebengeleise wie Woke-Identität und die Genderfragen auf die kleinsten Minderheiten reduziert, die zwar journalistisch dankbar aufgenommen werden und auch der Sozialdemokratie neue Wählerschaften zugeführt haben, aber eigentlich relativ unpolitisch sind. Etwas weiteres ist, dass ich spreche jetzt von der SP der Schweiz, die ist zwar hervorragend organisiert, ist eine Maschinerie, die sehr viel Spendengelder reinspült, aber sie ist oberflächlich in wichtigen Thema. Sie hat es seit 40 Jahren verpasst, Einwanderung zum Thema zu machen. Sie hat keine Kritik an der Globalisierung geführt und sie hat wenig unternommen, um den Sozialstaat zu modernisieren, sondern setzt alte Rezepte fort.
Nun konnten Sie ja diese Entwicklung über Jahrzehnte hinweg verfolgen. Sie haben gesehen, wie sich Ihre Partei oder auch Ihre Bewegung, Ihre politische Seite entwickelt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie es zu dieser Entwicklung kam in diesen Jahrzehnten?
Wie es zu dieser Entwicklung kam, da gibt es sehr viele Gründe und keiner allein ist überzeugend. Einmal ist der demografische Wandel zu sehen, bei dem die traditionelle Industriearbeiterschaft klein geworden ist oder in der Schweiz vor allem durch ausländische Arbeitskräfte vertreten ist, die kein Stimmrecht haben. Es ist die Verstädterung, die völlig andere Bedingungen des Sozialen hat. Es sind die Unterhaltungsindustrie, die eigentlich Politik als eine Form von Spektakel abfeiert, ohne tiefere Gründe der Gesellschaftsentwicklung nachzuvollziehen. Und dann gäbe es noch 1000 weitere Gründe.
Ein ganz aktueller Fall, in dem Sie eben nicht mit Ihrer Partei übereinstimmen, ist jetzt die Neutralitätsinitiative. Sie unterstützen die Neutralitätsinitiative, die ja maßgeblich von der SVP getragen wird. Zunächst inhaltlich. Warum ist die Verankerung der Neutralität in der Verfassung für Sie heute dringlicher denn je?
Neutralität war in den letzten 150 oder gar 200 Jahren der große Leitsatz nicht nur der Außenpolitik. Er hat auch die Innenpolitik beeinflusst, indem es die Neutralität ein bedeutender Integrationsfaktor war. Gerade weil man sich in außenpolitischen Fragen politisch nicht festgelegt hat, sondern frei von Krieg und frei von Blocken sein wollte, konnten die Leute ihre Meinung frei äußern. Die Neutralität hat heute eine noch wichtigere Bedeutung als vor 20 Jahren, weil die Welt zerfällt in große geopolitische Blöcke. Da sich einem dieser Blöcke anzuschließen, ist gefährlich, weil dann ist es zu Ende mit der Tradition der Blockfreiheit und Ende der Tradition Neutralität als Friedensprojekt. Und sie ist gefährdet, weil ein Teil der politischen Elite heute den Anschluss an die NATO sucht. Und da kombinieren sich die Anhänger der EU-Beitritt mit dem NATO-Beitritt. Das halte ich alles für eine gefährliche Entwicklung. Die Neutralitätsinitiative will die Neutralität aufwerten, sichtbar machen in der Verfassung, sicherstellen, dass Blockfreiheit und kein Krieg als wichtigste Maxime der Außenpolitik weiterhin gelten und dass die Friedensbemühungen, die die Schweiz mit ihren Tradition der guten Dienste gemacht hat, dass die fortgesetzt und verstärkt werden, sodass die Schweiz als neutrales und friedliebendes und friedensförderndes Land weiterhin so bestehen kann.
Nach dem Einmarsch von Russland in der Ukraine wurde die Neutralitätsfrage sehr schnell eine emotional geführte Frage. Es hieß dann, es ist unmoralisch, es ist nicht ethisch in einer solchen Situation, wo ein Land von einem anderen angegriffen wird, neutral zu bleiben. Sie haben kürzlich publiziert zu diesem Thema und Sie haben in diesem Text unterschieden zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Warum ist es für Sie moralischer, gegenüber einem Aggressor neutral zu bleiben, anstatt Partei zu ergreifen? Wie sieht da Ihre Erklärung aus?
Sehen Sie, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben die Leute gesagt, jetzt ist fertig mit Neutralität. Es kann doch nicht sein, dass man einen Angreifer, einen großen gegen einen kleinen, dass man den nicht sanktioniert und dass man nicht Partei ergreift. Nun, das ist emotional verständlich. Aber Neutralität ist nicht eine Frage des Wohlbefindens und der Solidarität, sondern es ist ein Grundsatz der Politik, der nicht die Übereinstimmung und Sympathie mit einem Land in den Vordergrund stellt, sondern was es für Folgen hat von meinem Verhalten. Und es ist klar, dass jetzt beispielsweise mit dem Ukraine-Krieg die Neutralität gefährdet ist, weil wir uns angeschlossen haben, den Sanktionen der EU Wort für Wort. Und damit wurde gesagt, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Und zwar von den USA wie von Russland. Und die Neutralität hat also eine andere Logik, eine andere Gesinnung, also eine andere Ethik als die der Gesinnung, sondern es ist die Frage der Folgen. Und bei den Folgen ist es schon so, dass eben Neutralität sehr viele Vorteile nicht nur für unser Land hat, sondern dass die Stimme des Neutralen, der nicht Partei nimmt, eben wichtig ist in einer Zeit, wo sich alles polarisiert. Sodass also diese Neutralität von ihren Folgen her beurteilt werden muss. Das ist ihr moralischer Anspruch, nämlich dass sie eintritt für Frieden, dass sie versucht, zwischen Kriegsparteien zu vermitteln, das ist ihre moralische Grundlage.
Stichwort Sanktionen, welche die Schweiz mitgetragen hat. Sie kritisieren, der Bundesrat handle nicht mehr neutral damit, sondern agiere als Teil des Atlantischen Bündnisses. War das der Moment, wo die Schweiz ihre Unschuld oder Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Neutralität verloren hat? Oder haben Sie diese Entwicklung schon vor dem Krieg in der Ukraine gespürt?
Also Neutralität war natürlich nie unschuldig. Es ist ein Prinzip, aber man kann in der Politik nicht immer geradeaus den Prinzipien folgen. Da gibt es Abweichungen, da gibt es Widersprüche. Aber es ist schon so, dass die Ukraine quasi so ein Kippmoment war, in dem gesehen wurde, dass der Bundesrat, Teile der politischen Elite und Teile des Militärs natürlich schon lange darauf gewartet haben, sich langsam der NATO anzuschließen, weil man in der geopolitischen Lage von heute glaubt, wir brauchen den Schutzschild der NATO. Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung, weil wir können nicht gleichzeitig bei der NATO einsteigen und neutral bleiben. Dann würden wir zur Kriegspartei und es wäre nach den Pflichten, die die NATO stellt, wären Schweizer Soldaten auch in solchen Fällen, könnten einberufen werden für Kriege bis nach Afghanistan. Und das geht nicht zusammen mit der Neutralität, ist auch eigentlich moralisch für mich nicht unbedingt haltbar, wenn man sich einfach dem im Europa hegemonialen atlantischen Block anschließt.
Ein weiterer Kritikpunkt der Leute, die sich mit der Neutralität schwer tun, ist Neutralität, das ist Trittbrettfahren. Da geht man gewissermaßen einfach irgendwo davon aus, jemand anders schützt einen sowieso, man kann sich selbst aus jedem Konflikt heraushalten. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Ja, das Trittbrettfahren ist ein ewiger Vorwurf. Ich weise ihn in aller Form zurück. Denn die Schweiz wendet sehr viel Mittel auf, um ihre Selbstverteidigung zu finanzieren. Die Neutralität ist also nicht eine, die einfach sagt, wir haben ja andere, die den Krieg für uns führen, sondern die Schweiz ist selber bewaffnet, aber diese Bewaffnung dient einzig und allein der Verteidigung des eigenen Landes. Trittbrettfahren wird auch gesagt ökonomisch. Es ist richtig, dass Neutralität manchmal Geschäfte begünstigt, aber es kann auch dazu führen, dass sie uns in Verlegenheit bringt und dass wir verzichten müssen, Geschäfte zu treiben, beispielsweise mit der ganzen Kriegsindustrie, wo ja die Ausfuhr von Waffen neutralitätsrechtlich verpönt ist und auch weniger stattfinden kann.
Mit Ihrem Ja zur Neutralitätsinitiative sind Sie ja nicht ganz allein, aber einer von wenigen in der Sozialdemokratie. Warum lehnt die SPD die Neutralitätsinitiative Ihrer Meinung nach ab? Ist es wirklich nur dieser Anti-Blocher-Reflex nach dem Schema, wenn etwas von der SVP kommt, dann können wir es nicht befürworten, egal was es ist, oder sehen Sie weitere Gründe?
Also ich habe ja bei der Unterschriftensammlung für unseren Aufruf mit Dutzenden von alten Kollegen und Genossen gesprochen, und immer die gleiche Antwort bekommen, die Initiative kommt vom Locher, ist eine Putin-Initiative und beides stimmt natürlich nicht, aber es hat verfangen. Es ist also schon der Anti-Blocher-Reflex, der die Genossen, die ich getroffen habe, mehrheitlich davon abhält, sich überhaupt zu überlegen, ist das eine gute Sache. So ist es einfach der Reflex, es kommt vom Locher, also muss es falsch und schlecht sein. Das ist für mich auch eine der großen Enttäuschungen, weil die SP hat eine Vergangenheit als Friedenspartei und das ist völlig vergessen gegangen und blindlings meint man Militarisierung, mehr Waffen, Aufrüstung, sich in die Arme der NATO zu setzen, das sei gut für unser Land. Und das ist eigentlich eine große Enttäuschung für mich.
Dass in der SP-Kritik an der Einwanderung heute regelrecht tabu ist, ist das auch dieser Anti-SVP-Reflex, dass man also sagt, wenn die SVP eine Einwanderungsinitiative nach der anderen bringt, müssen wir uns dagegen stemmen. Sie sehen das ein bisschen anders.
Ja und nein. Dass die Einwanderung von Blocher und der SVP lanciert wurde, hat den gleichen Effekt natürlich gehabt, kann ja nur schlecht sein. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Gründe, weil die schweizerischen Arbeiter und Angestellten, die haben teilweise natürlich von dieser Einwanderung auch profitiert. Dass es nur die Hälfte ist, das hat die Partei übersehen. Und es ist aber schon so, dass dies ja ein grundlegendes Problem ist für ein Land, das heute 25% der Bevölkerung von Eingewanderten, Zugewanderten stellt. Und dass das natürlich all die Probleme schafft der Dichte, der Überlastung, der sozialen Einrichtungen etc. etc. Das hat die Partei übersehen und das war vermutlich einer ihrer größten Fehler der letzten 40 Jahre.
Suchen wir ein bisschen nach den Ursachen. Wenn man an einen Stammtisch sitzt und sich mit Arbeitern oder Gewerbetreibenden unterhält, dann spürt man diese Kritik an der Migration, man spürt vielleicht auch eine gewisse Sympathie zur Neutralitätsinitiative, zu SVP-Positionen. Hat denn die Linke, hat ihre Partei ganz allgemein den Kontakt zu dem verloren, was wir in der Schweiz Bützer nennen?
Das ist eine alte Haltung oder Meinung und sie stimmt schon zu einem größeren Grad. Also die eigentlichen Vertreter aus den unteren Schichten sind ja in der Politik und schon in der Partei schlecht vertreten. Es sind Akademiker wie ich, die da den Laden führen und die haben schon eine andere Weltsicht. Ihnen ist die Welt der arbeitenden Menschen, der einfach arbeitenden Menschen, der Handwerker, der Handlanger etc. abhanden gekommen. Sie haben ihr Auskommen in den Dienstleistungssektor, sie sind globalisiert, sie haben Kontakte ins Ausland etc. Und das ist eine andere Mentalität und da ist schon der Kontakt, die Bodenhaltung verloren gegangen.
Und damit ist ja die Linke in der Schweiz nicht ganz allein. Die SPD, die Sozialdemokraten in Deutschland, die stehen vor ähnlichen Zerreißproben zwischen Regierungsverantwortung mit Waffenlieferungen beispielsweise und der Friedenspolitik, die sie früher vertreten haben. Gibt es Parallelen zwischen der Schweizer SP und der SPD?
Ja, ich sehe Parallelen. Also es gibt einen großen Unterschied. Die SP in der Schweiz hat sich gehalten, während die SPD eben ein Trauerspiel bildet, was den Wählerverlust anbelangt. Nun, ich sehe doch sehr viele Parallelen dazu. Dazu gehört Einwanderung, Globalisierung, die Modernisierung des Sozialstaats. Das sind drei Punkte, die sowohl für Deutschland wie für die Schweiz gelten. Ich sehe wenige Stimmen, die das für Deutschland korrigieren können. Mich hat seinerzeit das Buch von Sarah Wagenknecht eigentlich sehr überzeugt, denn diese hat jene Themen aufgenommen, die in der deutschen Politik verloren gegangen sind, also Kritik an der neoliberalen EU-Entwicklung, Kritik an der Einwanderung, die Modernisierung des Sozialstaats, die Modernisierung von Bürokratie, aber auch, dass der Sozialstaat nicht nur ein Empfängerstaat ist, ein bequemer Staat, der einem von der Wiege bis zur Bahre alle Risiken des Lebens aus dem Weg schafft, sondern dass Sozialstaat ein Geben und Nehmen ist. Also, dass es auch gewisse Pflichten gibt gegenüber den Rechten und dass der Sozialstaat nicht einfach von oben kommt, sondern eigentlich horizontal lokal sich bewähren muss und nicht immer von staatlichen Lösungen, sondern auch von zivilgesellschaftlichem Engagement, zivilgesellschaftlicher Solidarität, Hilfsbereitschaft lebt. Und das sind Parallelen, die ich sowohl für Deutschland wie für die Schweiz, für die Linke sehe.
Einen gewichtigen Unterschied haben Sie schon erwähnt. Die SPD stürzt bei Umfragen derzeit ziemlich massiv ab. Die SP hat einen relativ verlässlichen, durchaus anständigen Wähleranteil in der Schweiz immer noch. Droht der SP irgendwann eine SPDisierung punkto Wahlresultaten? Glauben Sie, dass das verzögert irgendwo auch abgestraft werden könnte, wie sich die SP entwickelt?
Zunächst einmal ist die Wählerschaft in der Schweiz stabiler als die in Deutschland. Also die Volatilität, also der Unterschied von Wahlergebnissen von Wahl zu Wahl ist kleiner in der Schweiz. Also da ist die Trägheit des Systems bei uns, die die SP ein bisschen vor dem Absturz bewahrt hat. Aber die schweizerische SP hat eine Chance. Wir haben ja mit der direkten Demokratie, die kann man so als einen Seismograph sehen. Ein Seismograph, der Veränderungen ankündigt. Und da hat die SP Schweiz vermutlich schnellere und verlässlichere Anzeichen dafür, wenn etwas nicht stimmt, und die Chance, das früher zu korrigieren, vielleicht als die SPD, die ja auch sehr zentralistisch ist, und das wäre dann eine Gefährdung der schweizerischen SP, dass sie ebenfalls zentralistisch organisiert ist, von oben herunter, und nicht reagiert auf Entwicklungen an der Basis und auf lokale Entwicklungen.
Lassen Sie uns noch kurz über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich einen interessanten Vorschlag, den Sie ins Feld geführt haben. Es geht um das Ständemehr, das ein heftig diskutiertes Thema derzeit ist aufgrund der neuen Verträge mit der EU. Sie haben den provokanten Vorschlag des stärkeren Mehrs gemacht. Wenn Volk und Stände unterschiedlich entscheiden, dann soll das prozentual höhere Ergebnis zählen. Warum ist das aus Ihrer Sicht fairer als das heutige System, in dem kleine Kantone gewissermaßen ein Veto einlegen können?
Ja, das hängt mit unserem Föderalismus zusammen. Dieses doppelte Mehr wurde 1848 eingeführt und damals zum Schutz der kleinen Kantone gemacht, vor allem der Innerschweiz und damit auch der konservativen Landkantone. Nun, heute haben sich die Verhältnisse, die demografischen Verhältnisse, stark geändert. Es ist also immer eine kleinere Zahl von Stimmberechtigten, die quasi ein Veto einlegen können gegen Dinge, die die demokratische Mehrheit will. Und das sollte man irgendwie korrigieren. Der Vorschlag, dass nicht einfach das Ständemehr ein Resultat als Veto benutzt werden kann, wäre eben eine Anpassung an die Verhältnisse. Das kann man demografisch tun, indem man das Ständemehr zahlenmäßig auf 2/3 etc. fesseln. Man kann es aber viel einfacher haben, indem man einfach sagt, föderalistische Mehrheiten und demokratische Mehrheiten sind beide wichtig in einem föderalistischen Staat, aber in Volksabstimmungen, lassen wir es darauf ankommen, ist wirklich die Mehrheit der Kantone größer, prozentual gesehen, als die Mehrheit der demokratischen Mehrheiten? Oder ist es umgekehrt? Ist die demokratische Mehrheit, also beispielsweise 70% Ja-Stimmen, während das Kantonsmehr nur 13-12 wäre, dann hätte eben die demokratische Mehrheit das Sagen. Der Vorschlag ist der, dass es nicht von vornherein das eine oder das andere begünstigt, dass es auch ein bisschen den Wettbewerb stimuliert und dass, weil es nicht voraussehbar ist, dass es auch eine Chance haben könnte, von der Mehrheit der Stimmberechtigten unter Kantone angenommen zu werden.
Kommen wir gegen Schluss nochmal zur Neutralitätsinitiative zurück. Der Ausgang dieser Abstimmung ist natürlich noch offen. Wenn die nicht durchdringen sollte, wenn die Schweizer Nein sagen zur Neutralitätsinitiative, ist es dann für Sie vorprogrammiert, dass die Neutralität weiter aufgeweicht oder flexibel gehandhabt wird, oder kann allenfalls die Bedeutung der Neutralität auch auf anderem Wege wieder steigen?
Also, ich bin nicht einfach der Pessimist, aber der Realist, der sagt, die Kräfte, die heute der Globalisierung, dem Atlantischen Bündnis, der Militarisierung, der Hochrüstung folgen, diese Kräfte sind so stark, dass ich bei einer Ablehnung der Initiative eigentlich schon schwarz sehe für die Neutralität. Und es ist aber möglich, dass die Stimmbürger, die das letzte Wort haben, die Sache wieder korrigieren könnten. Ganz sicher wäre zum Beispiel ein NATO-Beitritt unpopulär, der würde ganz sicher abgelehnt. Aber die Gefahr ist ja darin, dass man dabei ist, ohne Mitglied zu sein, dass man einfach mit stärkerer Kooperation das gleiche Resultat erzielt wie mit einer Mitgliedschaft. Und das wäre dann das Gleiche wie mit der EU. wir sind ja nicht Mitglied der EU, aber wir vollziehen die Gesetze aus Brüssel über das, was gefordert ist vertraglich. Wir stimmen dem zu. Wir haben quasi eine vorauseilenden Gehorsamshaltung, sodass es keinen Unterschied macht, ob wir Mitglied sind oder assoziiert, wie jetzt mit der EU. Und das wäre dann das Gleiche mit der NATO. Darum bin ich schon der Meinung, es sei eine Schicksalsfrage für die Schweiz, wie sie über die Neutralitätsinitiative entscheidet, ob sie weiterhin auf dem bewährten und historisch bewährten Kurs der Neutralität den setzt, auch alle Unannehmlichkeiten in Kauf nimmt, weil Neutralität ist nicht beliebt im Ausland, von den Großmächten noch nie. Es gibt viele Kritik daran, aber dass das Prinzip fallen gelassen würde, das ist schon etwas, das mir nicht gefällt und das mich beunruhigt, wenn ich an die junge Generation denke.
Und wie wird diese Schicksalsfrage ausgehen? Haben Sie eine Prognose?
Es ist nicht leicht. Initiativen haben ja im Durchschnitt nur etwa 30-35% Stimmen. Man müsste also 15-20% Stimmen mehr dafür haben. Wir sind unterwegs, diese 20% zu suchen. Es ist nicht einfach, aber meine Hoffnung und meine Überzeugung ist die, dass wenn wir uns da sehr stark ins Zeug legen, dass wir eine Chance haben.
Zu Gast zur Neutralitätsinitiative und der Haltung seiner Partei, der SP, zu dieser Initiative war der Politologe Professor Wolf Linder. Besten Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, hat mir Spaß gemacht.
Am 16. April 2026 geschah etwas, das jahrelang politisch und rechtlich blockiert wurde. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit musste nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Beschaffungsverträge für die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und Novavax erstmals ungeschwärzt offenlegen. Was in diesen Papieren steht, wirft fundamentale Fragen auf. Wurden hier Milliarden an Steuergeldern für Produkte ausgegeben, für die der Hersteller keinerlei Wirksamkeitsgarantie übernahm? Hat der Bundesrat das Parlament umgangen und die Risiken einseitig auf die Schweizer Bevölkerung abgewälzt? Darüber spreche ich heute mit dem Mann, der diese Verträge juristisch seziert hat. Er ist Rechtsanwalt in Zürich und Mitglied des Aktionsbündnisses Freie Schweiz. Guten Tag, Philipp Kruse.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Kruse, beleuchten wir diesen hartnäckigen Widerstand des Bundes zunächst ein bisschen. Der Bundesrat hat die Offenlegung dieser Verträge trotz parlamentarischer Anfragen jahrelang verweigert. Erst das Bundesverwaltungsgericht musste dann das Bundesamt im Februar 2026 dazu zwingen. Warum war dieser juristische Hebel nötig?
Der Hebel war nötig, weil das BAG sich gegen eine Offenlegung gestemmt hat. Eine Offenlegung richtet sich in der Schweiz nach Öffentlichkeitsgesetz. Die Verwaltung ist dem Prinzip nach verpflichtet, die Grundlagen ihrer Handlungen offenzulegen. Es waren zahlreiche Gesuche gestellt worden und die Gegenpartei zur Offenlegung dieser Verträge, das war das BAG und das Bundesamt für Gesundheit, hat verfügt, dass keine weitergehenden Informationen zu den Preisen, zu Lieferkonditionen und zu Gerichtsständen etc. offengelegt werden sollten. Warum das BAG diese Position vertreten hat, hat sich dann im Verlaufe dieser Verfahren ergeben. Es wurde behauptet, man könne den Zweck, der mit diesen Verträgen verfolgt wurde, den Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht wirksam sicherstellen, also zukünftige Verträge nicht mehr glaubhaft abschließen, wenn man hier solche Verträge plötzlich anfangen würde, offenzulegen. Dies und sehr viel weitere Gründe hat aber glücklicherweise das Bundesverwaltungsgericht in den drei Verfahren, die Sie erwähnt haben, mit Urteilen vom 10. Februar eins nach dem anderen beiseite gewischt und das auch sehr klar begründet.
Es war ja sehr vieles rund um diese sogenannten Impfstoffe eine wahre Blackbox. Die Verträge von Pfizer oder AstraZeneca sind nach wie vor in wesentlichen Teilen geschwärzt. Was lässt sich denn nun aus den nun offenen Moderna- und Novavax-Verträgen über die restlichen Dokumente ableiten?
Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Verträge demselben Muster entsprechen. Wir haben jetzt also, wie Sie gesagt haben, Verträge mit Moderna und mit Novavax. die sehr tief blicken lassen. Und es ist davon auszugehen, dass auch die noch nicht offengelegten Verträge, also mit Pfizer, mit AstraZeneca, mit Janssen und mit CureVac, dass die im Wesentlichen in den entscheidenden Punkten dieselben Regelungen beinhalten.
Sprechen wir über diese entscheidenden Punkte. Sie haben ja die offengelegten Verträge analysiert, ein Papier dazu verfasst und Sie sprechen dort von einer totalen Asymmetrie der Leistungspflichten und Sie nutzen zwei starke Analogien, eine Versicherung, bei der man im Voraus auf Leistungen verzichtet oder eine Sicherheitsfirma, die das Haus auch beschädigen darf. In etwa so würden sich diese Verträge präsentieren. Wie extrem ist jetzt diese Haftungsfreistellung für die Hersteller wirklich?
Der entscheidende Zweck dieser Verträge, das ist der Punkt, von dem man ausgehen muss, ist ja der Schutz der öffentlichen Gesundheit gegenüber dem Phänomen Covid-19. Das heißt, unter dem Strich muss für die Gesundheit der Bevölkerung ein Netto-Nutzen resultieren. Und damit landet man zwangsläufig bei der Erwartung, dass die eingekauften Substanzen einen Mindestnutzen in Bezug auf ihre Wirksamkeit haben, aber auch eine Sicherheit aufweisen können, dass man sich also durch diese Substanzen selber nicht schädigt. Und gerade in diesem Punkt gibt es zahlreiche Bestimmungen, die dem Hersteller Moderna jetzt im konkreten Fall eine völlige carte blanche einräumen. Moderna hat sich in diesem Vertrag nicht verpflichtet, irgendwelche Zusagen zur Wirksamkeit, zur Sicherheit zu machen. Und der Bund umgekehrt hat seinerseits sogar verzichtet darauf, irgendwelche Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, im Falle es sich herausstellen sollte, dass die Substanzen wirkungslos und sogar schädlich sein sollten. Das ist schon mal die erste ganz große Asymmetrie. Eine zweite sehr beachtliche Asymmetrie besteht darin, dass der Bund sogar sämtliche finanziellen Konsequenzen übernimmt aus allfälligen Haftungsklagen, Haftungsverfahren, auch Strafverfahren, welche von dritter Seite, von geschädigter Seite gegen Moderna angestrengt werden sollten. Hier haben wir nach oben ein unbegrenztes Schadenersatzrisiko, also ein Freistellungsrisiko für solche Schadenersatz- und Strafrechtsverfahren seitens des Bundes. Das ist höchst ungewöhnlich und eben einer solchen extrem einseitigen Verpflichtung steht eben keine Gegenleistung gegenüber im Sinne von einem gesicherten Schutzwert, einer gesicherten Schutzwirkung und einer Sicherheit.
Das ist ja wirklich ein brisanter Punkt in Ihrer Analyse, dass es keine Verpflichtung gab, ein tatsächlich wirksames oder sicheres Produkt abzuliefern. Unter diesen Umständen würde ich weder einen Mixer noch einen Staubsauger kaufen. Die große Frage ist ja, wie konnte der Bund solche Bedingungen akzeptieren? Hat man darüber Aufschluss?
Ja, die große Prämisse, die diesen Verträgen zugrunde liegt, wir Juristen sprechen von der Vertragsgrundlage, ist darin zu sehen, das taucht an verschiedenen Stellen dieser Verträge immer wieder auf, dass man mit dem Phänomen Covid-19 eine noch nie dagewesene Bedrohung für die öffentliche Gesundheit verbindet. Das wird so in den Raum gestellt, ohne nähere Begründung. Und sinngemäß steht in diesen Verträgen drin, weil diese Bedrohung dermaßen groß ist und dermaßen neuartig, akzeptiert der Bund eben auch die Unsicherheiten, die mit der Beschaffung dieser Impfsubstanzen verbunden ist. Und das Ganze wird dadurch auch besonders brisant, dass man nicht bloß versuchsweise ein kleineres Kontingent bestellt hat, quasi beispielsweise nur für Risikogruppen, sondern man hat von Anfang an sehr große Volumen bestellt. Allein mit den jetzt offengelegten Verträgen hat man rund 31,9 Millionen Portionen Impfstoffe von Moderna und von Novavax bestellt. Damit hätte jeder Bürger der Schweiz 3,5 Mal geimpft werden können. Und während der gesamten Corona-Pandemie hat sich der Bund vertraglich verpflichtet, insgesamt 61 Millionen Impfdosen zu kaufen. Darin eingeschlossen sind dann auch die anderen Hersteller, die ich vorhin erwähnt habe, wie eben Pfizer, Janssen und so weiter. Also das heißt, man hat gleich von Anfang an eine
riesige Verpflichtung auf sich genommen. Der Gesamtwert dieser Verpflichtungssumme ist 2 Milliarden Franken. Wie viel man tatsächlich davon ausgegeben hat, das ist nicht sicher geklärt. Das muss noch vom Bundesrat offengelegt werden, aber die Verpflichtungssumme ist rund 2 Milliarden Franken.
Bleiben wir gleich beim Geld. Wir sprechen ja hier immerhin über Steuergelder, die ausgegeben wurden. Sie haben es gesagt, ein Beschaffungsvolumen von rund 2 Milliarden Franken, was auch für die reiche Schweiz durchaus eine Summe ist. Jetzt kann man das politisch hinterfragen, man kann moralische Fragen stellen, aber man kann natürlich auch einen Blick ins Strafgesetzbuch werfen. War das aus Ihrer Sicht allenfalls ein Fall von ungetreuer Geschäftsbesorgung oder gar Veruntreuung von Steuergeldern?
Die Frage muss man zumindest prüfen. Ich sage nicht, der Bund hat sich hier strafbar gemacht. Aber wir müssen die Frage stellen, ob hier ein Anwendungsbeispiel dieses Straftatbestandes erfüllt ist, nämlich Artikel 138 Absatz 2 Veruntreuung. Veruntreuung kann auch durch Behördenmitglieder begangen werden. Es kann auch begangen werden durch die Verwendung von Steuergeld. Und in diesem konkreten Fall gibt es durchaus einige Anhaltspunkte dafür, dass das Steuergeld der Bürger ohne eine erkennbare Gegenleistung zum Nutzen einer Drittpartei entäußert wurde. Und diese Frage ist nicht nur im strafrechtlichen Zusammenhang brisant und zu prüfen, sondern ganz schlicht auch deshalb, weil das Parlament eine Genehmigungskompetenz hat. Gestützt unter anderem auf die Gesetzgebung, auf Bundesverfassung 167, 126, die Schuldenbremse, muss der Bundesrat zwingend das Parlament konsultieren und eine Zustimmung einholen. Ganz genau ist es Bundesverfassung Artikel 159 Absatz 3 Litera B. Wenn er Ausgaben tätigt, ab einem Betrag von 20 Millionen Schweizer Franken, einmalige Ausgaben oder wiederkehrende Ausgaben ab 2 Millionen. Und hier haben wir es mit Sicherheit mit einer solchen Ausgabe zu tun, die diesen Betrag deutlich überschreitet. Das Parlament kann natürlich nur dann seinen Willen bilden, ob es einem solchen großen Volumen zustimmen will, wenn das Parlament den Inhalt der Verträge kennt. Und genau hier liegt der Hund begraben. Das Parlament musste diesen Verträgen wie einer Katze im Sack zustimmen, hatte keine Ahnung davon, dass die Hersteller von jeglicher Haftung befreit waren, ja sogar, dass die Hersteller sich nicht einmal zu irgendeiner Form von Wirksamkeit, von Sicherheit verpflichten mussten. Und sie hatten auch keine Ahnung, dass der Bund den Herstellern sogar sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Schadenersatz und Strafrechtsverfahren von dritter Seite abnehmen muss. All diese Dinge liegen noch völlig in der Schwebe, müssten längstens überprüft werden. Und die strafrechtliche Frage stellt sich dann erst ganz am Schluss, wenn man also eine solche Überprüfung gründlich vorgenommen hat. Das sind nur 2 Aspekte. Es gibt noch diverse weitere Aspekte, die es hier zu prüfen gilt. Zum Beispiel würde mich als Jurist von vornherein interessieren, sind solche Verträge überhaupt gültig? Kann sich eine Partei überhaupt wirksam verpflichten zu einer so großen Leistung von insgesamt 2 Milliarden Schweizer Franken und gleichzeitig der Gegenpartei es völlig freistellen, ob sie den eigentlichen Zweck des Vertrages, nämlich den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, erfüllen will oder nicht erfüllen will? Das ist ein großes Unding. Im privaten Umfeld unter Wirtschaftspersonen würde man diese Thematik diskutieren unter Artikel 27 Absatz 2 ZGB in Verbindung mit Artikel 20 OR, also einem möglicherweise sittenwidrigen Vertrag. Auch hier sage ich, das ist kein Urteil, was ich hier sage, aber man muss zumindest diese Rechtswertungen, die unserer Rechtsordnung zugrunde liegen und einbeschrieben sind, die muss man hier zur Anwendung bringen. Es steht natürlich letztlich die Frage im Raum, ob der Bund von Anfang an einen Non-Valeur beschafft hat, also einen Nichtwert, etwas, was man von Anfang an gar nicht wirtschaftlich mit einem positiven Nutzen hätte bewerten können.
Sie haben ja bereits erwähnt, die Grundlage für diese für den Normalbürger doch seltsam anmutenden Verträge war dieser Notstand, mit dem argumentiert wurde, dass es einfach nicht anders geht, weil sich das Land in einer Krise befinde. Sie argumentieren aber, dass spätestens ab Sommer 2020 Daten vorlagen, die gezeigt haben, dass die Risiken massiv übertrieben wurden. Wurde hier also gewissermaßen mit einer fingierten Prämisse gearbeitet?
Ja, das muss ich so sagen, aufgrund der Zahlen, die der Öffentlichkeit vorlagen. Warum kann ich das so klar sagen und wir alle auch so einfach überprüfen? Die Vertragsgrundlage war nicht gemeint im Sinne von, wir haben etwas mehr Todesfälle, etwas mehr Betroffene in den Spitälern. Nein, die Vertragsgrundlage war ganz klar darauf ausgerichtet, eine Bedrohung von noch nie dagewesenem Ausmaß für die Gesundheit der Bevölkerung abzuwehren. Das heißt, man muss vom Bundesrat erwarten, dass er Zahlen vorlegt, klare Kenngrößen, die im historischen Vergleich einmalig sind. Und dementsprechend müssen wir in absoluten Zahlen beispielsweise müssten wir erkennen, dass die Bevölkerung bis 65 noch nie in einem so hohen Maße im Jahr 2020 starb und auch in den Spitälern lag. Beides kann man nicht sehen. Weder in den Spitälern, in absoluten Zahlen, kann man irgendein Maximum erkennen, und zwar in keiner Altersgruppe, noch in Bezug auf die absoluten Zahlen, Todes- und Sterbezahlen insgesamt, lässt sich irgendwo bei der Bevölkerung bis 65 etwas Besonderes ablesen, geschweige denn eine Einmaligkeit im historischen Vergleich. Und auch in Bezug auf die älteren Personen ab 65, wenn man dort von der strikten Betrachtung absoluter Zahlen absieht, und auch hier haben wir nur zwei Spitzen gehabt, die sehr kurz waren, nämlich in der ersten Welle März 2020 und dann gegen Ende 2020 ein zweites Mal. Man muss ja immer zum Vergleich auch die Relation in Bezug auf Todesfälle, in Bezug auf 1.000 oder auf 100.000 Personen berücksichtigen. Nur so kann man ja im historischen Vergleich das Ganze einordnen. Und sobald man diese Sterberaten, so nennt man diese Kenngröße, anwendet, dann sieht man, dass die Sterberate im 2020 zwar nach oben gegangen ist, aber nicht über den Wert von 2015 hinaus. Und im Großen und Ganzen, das Ganze hört sich jetzt sehr technisch an, gelangt ein staatsrechtliches Grundprinzip zur Anwendung, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, nämlich je stärker man eingreift, je stärker man abweicht von staatsrechtlichen Grundprinzipien, desto sorgfältiger muss man die Grundlagen für diese Abweichung prüfen und auch am Ende beweisen. Der Staat ist hier in der Beweispflicht. Und diese Sorgfalt hat man nicht angewendet. Man hat es dabei bewenden lassen, ausschließlich mit einer Messgröße zu arbeiten, mit dem PCR-Test, welcher für die Feststellung, für die Diagnose einer Krankheit überhaupt nicht geeignet ist. Das hat sogar das Bundesgericht in einem vielbeachteten Entscheid genauso festgehalten.
In Ihrer Analyse steckt noch ein Detail mit großer Sprengkraft. Sie erwähnen den Prozess 2, eine Änderung des Produktionsprozesses nach der offiziellen Zulassung. Was bedeutet das konkret für die Sicherheit der verimpften Produkte?
Diese Thematik ist relevant im Zusammenhang mit einem Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Es ist nämlich immerhin eine Verpflichtung in diesen Verträgen enthalten. Das muss man dem Bundesrat und den beteiligten Parteien zugutehalten, nämlich die Verpflichtung der Einhaltung von den guten Produktionsstandards, von den Good Manufacturing Practice und den übrigen Standards, die in der Industrie anwendbar sind. Und wenn man nun nach der formellen Zulassung eines bestimmten Produktes mit einem anderen Produkt kommt, welches auf einem anderen Herstellungsprozess basiert, dann besagen diese Praxisregeln in Bezug auf die gute Praxis, dass der Hersteller darlegen muss, dass das zweite Produkt in Bezug auf die Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit vergleichbar ist. Und Diese Auflage der Vergleichbarkeit hat Swissmedic den Herstellern Moderna und Pfizer auch tatsächlich gemacht. Beide Hersteller haben nach formeller Zulassung ihres eigentlichen ersten Produktes, nämlich ein zweites Produkt eingebracht, basierend auf einem anderen Herstellungsverfahren. Und bei beiden Zulassungen befindet sich die Auflage, eine Studie zum Nachweis der Vergleichbarkeit dieser genannten drei Punkte vorzulegen. Und jetzt hängt natürlich alles davon ab, ob eine solche Studie zur Vergleichbarkeit in der Zwischenzeit vorgelegt wurde. Und zwar hätte man das bis zum 31.12.2022 machen müssen. Nach unseren Nachforschungen, und damit meine ich auch letztlich, sind sehr viele Bürgerrechtsorganisationen und Privatpersonen in diese Thematik involviert. Bis heute liegt meines Wissens niemandem eine offizielle Studie vor von Swissmedic oder EMA oder der amerikanischen Zulassungsorganisation FDA, welche eben diese notwendige Vergleichbarkeitsstudie zeigen würde. Und damit fehlt die regulatorische Voraussetzung für die Verimpfung dieser Substanz, für welche der Bund eine äußerst große, auch teure und in mehrerer Hinsicht fragwürdige Kampagne losgetreten hat.
Nun ist die Milch verschüttet, aber die Frage ist, wie das Ganze jetzt politisch und juristisch aufgearbeitet wird. SVP-Nationalrat Remi Wiessmann fordert nun strengere Haftungsregeln für Bundeskader. Wer muss denn jetzt aktiv werden? Welches Aufsichtsorgan beispielsweise ist jetzt gefragt?
Ich denke mal, anknüpfen kann man sicher bei den Finanzen. Wir haben es mit einem Geschäft zu tun, welches aus einer Summe von Verträgen besteht. Diese Verträge sind alle auf derselben Prämisse aufgebaut und sie weisen allesamt die gleiche Asymmetrie auf. Deshalb muss man die darin verankerten Verpflichtungsgeschäfte, Ausgabebeträge zusammenrechnen und in der Summe kommt man auf einen Betrag von 2 Milliarden. 2 Milliarden ist eine große Hausnummer. Ich spreche natürlich von 2 Milliarden Schweizer Franken. Wenn man bedenkt, dass das Institut der Schuldenbremse oder Ausgabenbremse bereits bei 20 Millionen einsetzt. Wir haben diverse Gremien in der Schweiz, die zuständig sind, solche Rechtsgeschäfte zu überprüfen. Wir haben die Eidgenössische Finanzkommission, wir haben die Eidgenössische Finanzkontrolle, die jährlich regelmäßig Prüfungen durchführt. Für staatsrechtliche Fragen haben wir die Staatsrechtskommission. Und dann gibt es natürlich auch noch die GPK, die Geschäftsprüfungskommission. Und am Ende hat man natürlich auch immer noch das mögliche Instrument der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Ich denke, hier geht es vor allem darum, in erster Linie einmal den Prozess in Gang zu bringen. Es sollte mal in erster Linie verstanden werden, welcher Inhalt steckt in diesen Verträgen, welche Auswirkungen hatten diese Verträge, waren diese Verträge geeignet, den Schutz der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung überhaupt zu verbessern, die Schweizer Bevölkerung wirksam vor Covid-19 zu schützen und gab es allenfalls Hinweise darauf, dass wesentliche Sorgfaltspflichten seitens Bundesrat verletzt wurden. Am ehesten sind dafür geeignet die Instrumente der Eidgenössischen Finanzkommission und der Finanzkontrolle. Die sind es gewohnt, Investitionen und Ausgaben in Bezug auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Wir haben diesbezüglich eine starke, klare Praxis der Eidgenössischen Finanzkontrolle und der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Und in einem zweiten Schritt müsste man dann sicher dieses Thema grundlegender anpacken, ausgehend von Beispielen in der jüngeren Geschichte. Es gibt zum Beispiel das Beschaffungsprojekt in Sieme, bei dem es um Software, um ein IT-Projekt ging und welches ein Volumen hatte von nicht mehr als rund 150, 170 Millionen Schweizer Franken. Hier hat man eine kombinierte Kommission eingesetzt aus verschiedenen Fachgremien und ich denke, es wäre durchaus sachgerecht, wenn man auch für die Zwecke der Impfstoffverträge und im weiteren Sinne einer eigentlichen Aufarbeitung eine Kommission zusammensetzt, die sich aus mehreren fachkompetenten Kommissionen, einer Art Sonderkommission, wenn nicht sogar eine PUC, bilden würde.
Ihre letzte Forderung in Ihrer Analyse ist ein Moratorium für Covid-19-Impfstoffe. Was müsste aus Ihrer Sicht darüber hinaus passieren, damit das Vertrauen in die staatliche Gesundheitsvorsorge wiederhergestellt werden kann?
Ich denke, der Bürger hat vor allem ein Interesse daran, dass der Staat die Probleme, mit denen er konfrontiert ist, richtig erkennt und nicht aufbläst über die Realität hinaus. Das heißt, wir müssten zunächst einmal im Bundesamt für Gesundheit einen Prozess etablieren, und ich denke, das wäre auch zwangsläufig nur möglich mit einem neuen Personal, welcher es sicherstellt, dass in Zukunft ähnliche Phänomene, die im ersten Moment bedrohlich erscheinen, im Verlauf der Zeit korrekt eingestuft werden. Und dass man sich, so wie das in der Industrie üblich ist, auch im Militär üblich ist, dass man sich im Verlauf der Zeit mit maximaler Sorgfalt darum bemüht, die Bedrohungsanalyse zu verbessern, zu optimieren und transparent der Bevölkerung zu kommunizieren. Zweitens, aus meiner Sicht ganz wichtig, man muss sicherstellen, dass die Zulassungsbehörde, also diejenige Behörde, die die Sicherheit der Heilmittel von Gesetzes wegen garantieren muss, dass diese Behörde tatsächlich ihren Auftrag tut, dass sie im Interesse des Gesundheitsschutzes agiert und dass sie die Risiken, die sich aus den Heilmitteln ergeben, tatsächlich erkennt, risikogerecht kommuniziert und eben auch erfasst. All diese Bereiche sind im Zusammenhang mit der Zulassung der neuen mRNA-Technologie exemplarisch falsch gelaufen. Man hat die Risiken, von denen man wusste, dass sie existieren, unter den Teppich gekehrt. Man hat zahlreiche regulatorische Sicherheitsstandards verletzt. Man hat die Tatsache des experimentellen Charakters dieser Präparate der Öffentlichkeit nicht kommuniziert. Und zu allem Übel darüber hinaus hat man die mit diesen Substanzen verbundenen Nebenwirkungen auch nicht konsequent erfasst. Es war ein Blindflug von A bis Z. Und dieser Missstand, der in der Aufsichtsbehörde Swissmedic begründet liegt, der müsste ganz gründlich aufgeräumt werden. Auch hier sehe ich strukturellen Anpassungsbedarf, personellen, politischen Anpassungsbedarf, einen gründlichen Korrekturbedarf, der sicher über mehrere Legislaturperioden, über mehrere Jahre hinweg andauern dürfte.
Die Impfstoffbeschaffung in der Schweiz und was sie nun auslöst, im Gespräch war der Rechtsanwalt Philipp Kruse. Besten Dank, Herr Kruse.
Danke Ihnen, Herr Milius.
Das war die Schweizer Stunde hier im Konterfunk. Wiederholt wird die Sendung heute um 15 und um 21 Uhr. Den Blick in die Schweiz gibt es wieder am nächsten Montag, dann mit meinem Kollegen Daniel Wahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.